lass uns doch mal zum leeren Grab zusammengehen. Wir schauen einmal in Johannes 20 hinein und das Johannesevangelium begleitet uns seit einer Weile. Unsere Kinder haben herausgefunden, dass die Erwachsenenbibel deutlich längere Kapitel hat als die Kinderbibel. Also haben sie sich entschieden, abends lieber aus der Erwachsenenbibel vorgelesen zu bekommen, die Füchse, weil die Kinderbibel, die ist in 2 Minuten abgespeist und das Johannesevangelium hat richtig lange gehabt. Das hat Gott irgendwie so cool geführt, dass wir tatsächlich mit Palmsonntag angekommen sind und damit quasi in das Geschehen der Karwoche hineingenommen wurden. Und dann waren wir am Sederabend und dann ist mir bewusst geworden, der Sederabend, das war eine richtig lange Angelegenheit. Denn die nächsten 4 Kapitel, diese ganzen langen Reden, die Jesus hält, das sind seine letzten Worte an seine Jünger an diesem Abend, wo sie miteinander den Sederabend feiern, den Abend der Gebote Gottes, wo er sich die Zeit nimmt, mit ihnen das Pessach zu feiern und gleichzeitig sich die Zeit nimmt, ihnen nochmal wirklich mitzugeben, was ihm so auf der Seele brennt. Wenn jemand zu mir sagen würde, Fürke, welche Kapitel wären absolut wichtig, dass ich sie in der Bibel mal gelesen habe, dann würde ich sagen Johannes 13 bis Johannes 17. Es ist so die Essenz dessen, die Johannes da herausarbeitet. Und ich meine, das Johannesevangelium ist ein relativ herausforderndes Evangelium. Es ist super theologisch und hat auch diesen mystischen Charakter. Die anderen eben so. Und Johannes widmet in seinem relativ kurzen Evangelium doch so viel Zeit diesem Abend und erinnert sich, was Jesus da alles gesagt hat und schreibt das nieder. Und wir wollen dann eben auch reinschauen in das, was Johannes dann danach berichtet von den Geschehnissen nach der Kreuzigung. Johannes 20. Die Überschrift lautet das leere Grab, Jesus ist auferstanden. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala im Dunkeln zu diesem Grab hin. Ihr seid im Dunkeln unterwegs, in diesem etwas abgesonderten Teil. Also Friedhöfe sind ja heute gefühlt irgendwie immer in der Mitte des Ortes, weil drumherum gebaut wurde. Aber das war ein bisschen abgesondert. Die Toten waren nicht direkt bei den Lebenden. So, und Maria ist frühmorgens, als es noch dunkel war, unterwegs zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Wenn ich mir vorstelle, ich bin im Dunkeln unterwegs, ich gehe zu einem Grab hin und bin damit konfrontiert im Dunkeln, dass dieses Grab offen ist, da ist meine Reaktion nicht, huch, hoppla, was mag denn da geschehen sein? Meine Reaktion ist, was? Was geht hier vor sich? Meine Reaktion ist Erschrecken. Meine Reaktion ist, oh, was ist hier passiert? Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. So lesen wir das manchmal. Aber eigentlich ist es, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, also Johannes selber, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Wie aufgebracht muss sie gewesen sein? Wie aufgeregt muss sie gewesen sein? Nach diesem ganzen Stress, den sie durchlebt haben, nach dieser ganzen Zeit, die sie durchlebt haben. Sie standen vor seinem Grab, vor seinem Kreuz. Sie haben gesehen, wie er gelitten hat. Sie haben gesehen, wie er sein Leben ausgehaucht hat. Dass der, den sie geliebt haben, der, in den sie all ihre Hoffnungen gesetzt haben, plötzlich an diesem Kreuz hängt und einen qualvollen Tod sterben muss. Ich habe gestern zufällig ein Video gesehen, wo Historiker nochmal herausgearbeitet haben, wie Menschen ans Kreuz genagelt wurde. Ganz so war es nicht. Die Füße wurden an den Seiten, durch die Seiten wurde der Nagel reingehauen, damit die da gestützt sind, damit es möglichst qualvoll ist, damit es mir ein bisschen länger dauert. Damit man noch ein bisschen länger was von dem Spektakel hat. Und damit waren sie konfrontiert. Sie stehen da, sie sind geschockt, sie sind erschöpft, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und stellt euch bitte vor, derjenige, den ihr so liebt, wird so gefoltert und so misshandelt. Wir haben alle schon mal jemanden verloren, den wir geliebt haben, denke ich. Wir standen alle schon mal vor einem Grab. Und es gab Situationen in meinem Leben, da stand ich vor einem Grab und dachte, jetzt hat diese Person es gut. Ist gut. Ich weiß nicht, was durch die Köpfe dieser vier Frauen und von Johannes gegangen ist. Denn Jesus hat ihnen vieles angekündigt und trotzdem hat ihr Körper, ihre Seele und ihr Geist es noch nicht verarbeiten können. Und sie kamen überhaupt nicht in die Ruhe dessen, es verarbeiten zu können. Und es hilft uns im Nachhinein, Grabpflege zum Beispiel hilft Hinterbliebenen, wenn man so gestrickt ist. Und dann bist du damit konfrontiert, du kommst dahin und er ist weg. Hat man ihn uns jetzt auch noch genommen? Ihr habt uns doch schon alles genommen. Ihr habt uns doch schon jede Hoffnung genommen. Ihr habt uns doch schon mit Grauen und Schmerz konfrontiert. Und jetzt ist er nicht einmal mehr da? Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als er. Du flinker Flitzer, du! Ich finde das so charmant. Ich finde das so charmant, das zu sehen, weil es uns zeigt, wir lesen die Bibel durch den Filter und die Feder derjenigen, die es aufgeschrieben haben. Und Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen. Gott schreibt seine Geschichte durch diejenigen, die aufgeschrieben haben. Er schreibt aber seine Geschichte mit uns weiter. Auch da ist ja kein Punkt gesetzt. Er, Johannes, beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Auch da sehen wir so unterschiedliche Charaktere. Simon Petrus. Es war so klar, dass der da reinläuft und sagt, ich muss mal gucken. Es war so klar, dass der da hineinmarschiert und sagt, davon muss ich mich selber überzeugen. Was ist hier los? Und Johannes nicht, ob ich damit konfrontiert werden möchte. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Aber in diesem Moment geschieht etwas mit Johannes. Das, was Jesus am Sederabend alles erzählt hat, alles versucht hat weiterzugeben, plötzlich fangen die Puzzleteile für Johannes an, sich zusammenzufügen. Und er glaubte. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Wie mag das wohl ausgesehen haben, dass sie zurückgingen, vielleicht auch ein bisschen ratlos. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, vor, um ins Grab hineinzuschauen. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr etwas nicht fassen könnt und immer wieder gucken müsst und euch immer wieder nochmal vergewissern müsst? So stelle ich mir das vor, dass Maria da sitzt, fassungslos weint und doch immer wieder hineinschauen muss, um sich zu vergewissern, es ist wirklich leer. Es ist wirklich leer. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Da und heult ihm nach und ist so völlig traurig. Da müsste sie sich doch eigentlich gerade mal irre freuen. Aber halt auch nicht sein. Dieser Zynismus, der sich einschleicht im Leben. Diese glaubende Naivität, die man als Kind hat. Wo man denkt, ja klar, ich hätte voll gefeiert, dass Jesus da auf einmal wieder vor mir steht. Aber dieses, nee, das kann ja nicht sein. Das muss der Gärtner sein. Wie in den Krimis ist es immer der Gärtner. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Was für eine Chuzpe Maria hat. Dann hole ich ihn wieder. Ich kümmere mich darum. Starke Frau. Ich hol ihn wieder. Maria. sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Du kannst uns jetzt gern das Bild, sagt er. Er sagt nicht, hör mal, hast du mich nicht erkannt? Bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Sondern er sagt Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Er hat sie schon mal bei ihrem Namen gerufen und sie herausgezogen aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Gebundenheit. Er ruft sie bei ihrem Namen und zeigt ihr, ich bin doch derjenige, der dir Identität gegeben hat. Und daran, dass er ihr Identität gegeben hat, erkennt sie seine Identität. Das ist die Auferstehungskraft Jesu. Mit einem sich erkennen geben, indem er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Und ich wende mich dir zu. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß, wer du bist und ich wende mich dir dennoch zu. Jesus weiß, wer ich bin, kennt die Abgründe meines Herzens. Er kennt die Tiefen meiner. Er schenkt mir Identität. Er schenkt mir Würde. Er schenkt Maria Identität und schenkt ihr Würde. Nicht das, was wir leisten, nicht das, was wir erbringen, nicht das, was wir können, macht uns aus, sondern dass wir Geschöpfe für Gott sind. Das reicht. Maria, sagt er, und sie erkennt ihn. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und das müssen wir uns bitte auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Erstens, wen wählt Jesus aus, die gute Botschaft rauszubringen? Eine Frau. Das zeigt uns etwas von dem Prinzip, wer Ansehen hat, wer Kohle hat, wer Leistung erbringen kann, wer begabt ist, zählt etwas. Sondern die Prinzipien des Reiches Gottes bedeutet, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Nach seiner Gerechtigkeit und alles andere fällt euch zu. Maria war eine von denjenigen, die bis zum Schluss bei ihm war, die noch um seinen Leichnam hier feitet. Ihr Herz war bei ihm. Das zählt für Gott mehr. Unser Herz zählt für Gott mehr als unsere Leistung. Unser Herz zählt für ihn mehr als alles, was wir jemals erbringen könnten. Es ist völlig Latte, wie viel Kohle wir haben. Es ist völlig Latte, wie viel Kraft wir haben. Es ist völlig Latte, wie viel wir geschafft haben im Leben, wie unser Herz. Und die Prinzipien des Reiches Gottes, die sind echt auf dem Kopf. Patriarchalen, hierarchischen Gesellschaft und Kultur kaum einen Stellenwert hatte. Die schickt er los zu seinen Jüngern. Und Maria wird auch als Apostelin der Apostel bezeichnet in der Kirchengeschichte. Sie war diejenige, die die Botschaft den Jüngern verkündet hat. Jesus schenkt dieser Frau Würde und Identität und sagt ihr, das sollst du weitergeben, nämlich, dass ich euch Würde und Identität schenke. Ich gehe zu meinem Vater, aber es ist nicht nur mein Vater, es ist auch euer Vater. Das hat was ganz tief Bedeutsames. Deshalb nochmal dieses eindringliche Auffordern. Lest die Kapitel 13 bis 17. Da spricht Jesus davon. Er spricht davon, ihr seid nicht mehr Knechte, ihr seid meine Freunde, ihr seid Kinder Gottes. Ich gehe zu unserem Vater zurück. Und er erzählt den Jüngern auch, ich bereite Wohnungen. Erinnert ihr euch noch an die Predigt, wo ich diese Doppelhaushälften gezeigt habe? Wo Wohnung bereitet bedeutet, ich baue an, damit wir alle zusammen, das ist ganz, enger geht ja gar nicht, als wenn du miteinander im Hof kochst. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und damit stellt Jesus seine Jünger mit sich auf eine Ebene. Er sagt ihnen ja davor schon, wir sind eins. Wenn ihr in mir bleibt, erinnert euch an die Weinpredigt von Tobi letzte Woche. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, wir sind eins, so wie Vater und ich eins sind. Wenn das keine Identität ist, wenn das keine Würde ist, wenn das nicht die frohe Botschaft der Auferstehungskraft Christi ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist die gute Nachricht für uns, dass Jesus uns wirklich herausholt und in eine Freiheit führt, indem er sagt, ihr und ich, wir sind so, so eng miteinander verbunden, dass wir ein Haushalt sind, dass wir eine Familie sind. Zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Wenn ich mir vorstelle, wie Maria dahingerannt ist, wie aufgeregt sie gewesen sein muss, wie ihr Herz vielleicht gepocht haben muss. Habt ihr schon mal eine God-Story erzählt, wo ihr gedacht habt, das kann doch keiner glauben? Ich weiß noch, dass ich God-Stories erzählt habe, wo ich gedacht habe, ich kann sie selber kaum glauben. Erzähle ich gerade Quatsch, wenn ich das erzähle? Aber ich habe es doch gesehen. Ich habe doch gesehen, wie Wunden sich verschlossen haben. Ich habe doch gesehen, wie Gott einen Sturm gestillt hat. Erzähle ich trotzdem gerade Quatsch? Wenn man sich selber kaum traut. Und was für eine krasse Botschaft bringt Maria da den Jüngern? Nämlich die krasse Botschaft, dass sie sagt, der Tod ist überwunden. Sünde ist überwunden. Der Erlöser ist real. Der Erlöser, das, was wir mit ihm erlebt haben, ist wirklich wahr. Und es heißt nicht ein Punkt durch seinen Tod. Es war nicht einfach nur so eine kleine Wundertat. Und das Volk Israel hat Wunder erlebt. In all seiner Geschichte mit Gott hat es Wunder erlebt, die aber immer zu so einem Punkt kamen. Da war immer noch diese Spannung des Wartens auf den Erlöser. Und Maria und die Jünger wissen nun, es ist wahr, der Erlöser ist hier. Und es hat Auswirkungen auf uns. Es ist nicht einfach nur etwas, was irgendwie mystisch passiert, sondern es hat Auswirkungen auf unser reales Leben. Gott hat Auswirkungen auf unser reales Leben. Gott hat Auswirkungen darauf, dass er uns Würde und Identität schenkt. Dass er uns bei unserem Namen ruft. Agatha, Heidi, Annetta, Sabine, Zillnen, bei seinem Namen und spricht uns Würde zu. Warum? Weil er unser Vater ist. Er meint es gut mit uns. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir ihn aufnehmen können. Und das ist jetzt die Überleitung ins Abendmahl. Jesus hat sich hingegeben, damit wir mit ihm eins werden können. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mir ist das nochmal so bewusst geworden am Sederabend. Manchmal muss man es nochmal durch den Mund anderer hören. Wie Rabbi Rodion uns dahin führte, dass er sagte, Jesus feierte das Passafest mit seinen Jüngern. Sie feierten, dass sie ihre Errettung essen mussten. Das Lamm, das geschlachtet wurde, das Blut, das komplett. Und er hat das so eindrücklich nochmal gemacht, weil die Parallele so unglaublich krass ist. Diese Tradition, du hast ein Lamm, und wir müssen uns das vorstellen in diesen Häusern im damaligen Raum. Da war es nicht so, dass der Stall irgendwie 100 Meter entfernt war und du gingst morgens dahin, sondern das Haus war eingeteilt in kleine Teile und das Vieh lebte mit im Haus. Das heißt, dieses Passalamm lebte mit im Haus. Lämmer sind unglaublich flauschig und niedlich, oder? Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Ilva mit so einem Lamm kuschelt. Unser Hund sieht aus wie ein Lamm. Kann ich mir super vorstellen. Und dann wird dieses Lamm geschlachtet. Und dann müssen alle dieses Lamm essen. Beim Passa feierten sie genau das, dass das Lamm ihnen die Erlösung brachte. Dass sie verschont blieben vor dem Tod der Erstgeburt. Christus ist die Erstgeburt. Paulus sagt, dass er die Geburt, die für uns hingegeben wird. Und wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus sagt, dies ist mein Leib. Das durchstochene Brot ist sein Leib. Das Blut, das der Wein ist sein Blut. Und er gibt sich hin, damit wir ihn aufnehmen und verstoffwechseln können. Ihn, der uns die vollkommene Errettung bringt. Nicht nur Befreiung aus irgendeiner Sklaverei, sondern Befreiung auch von uns selbst. Befreiung aus allem, was uns irgendwie knechten und festhalten möchte. Befreiung von Sünde. Manchmal auch Sünde, die in der Vergangenheit passiert ist, wo wir noch nicht mal Anteil daran hatten, die aber Auswirkungen auf uns hat. Jesus hat sich hingegeben als das perfekte Opferlamm, damit wir ihn verstoffwechseln können und damit wir mit ihm eins sein können. Und das dürfen wir feiern. Und das hat so eine hohe Bedeutung. Und mal heute miteinander feiern, dann wirklich mit diesem Bewusstsein, dass Jesus das perfekte Opferlamm für uns ist. Dass er sich hingegeben hat, dass er aber den Tod besiegt hat. Dass er der Erlöser ist, der uns frei macht. Dass er der Erlöser ist, der uns Identität schenkt. Dass er der Erlöser ist, der uns Frieden zuspricht. Dass er derjenige ist, der uns liebt. Dass wir nicht strugglen müssen, dass wir uns nicht anstrengen müssen, dass wir nicht irgendwie darauf achten müssen, jede Regel gut einzuhalten, sondern dass Christus sich für uns hingegeben hat. Und dass seine Auferstehungskraft wirklich in unser Leben hineinwirkt. Manchmal merken wir das klein, klein, klein im Alltag. Jesus. Und ich habe Hoffnung, dass ich morgen aufwachen möchte. Danke, Jesus. Manchmal erleben wir das im Großen. Ich habe eine Krankheit und Gott hat mich davon befreit. Danke, Jesus. Manchmal merken wir es durch Menschen, die nicht mal selber daran glauben, dass der Heilige Geist spricht, die aber zu uns sprechen. Danke, Jesus, du siehst mich. Du bereitest mich auf Dinge vor. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist die Kraft, die Jesus uns zuspricht und wo er sagt, die wird euch nicht wieder weggenommen. Die wird euch nicht verlassen. Und diese Kraft dürfen wir heute feiern. Uns daran erfreuen, voller Hoffnung nach dem Ende heran. Und das Ende ist, Jesus ist der Sieger.